Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Gut. Also, jetzt ist das Mikrofon da. Super. Also vielen Dank erstmal an unsere Soap-Darsteller für diese tolle Einstimmung in das Thema heute. Heute geht es ja um den 5. und letzten Punkt unserer fränkischen Predigtreihe. Thorsten hat es vorhin schon gesagt, Kerch, geh weiter. In den letzten Wochen wurden bereits 4 Hauptgründe, warum Menschen nichts mit der Kirche zu tun haben wollen, hier beleuchtet. Es ging darum, dass die Kirche von gestern zu sein scheint, dass die Kirche bezüglich Sex und Co. absolut verklemmt ist, dass die Kirche unser Geld will und viertens, dass die Kirche Dreck am Stecken hat. Der Vorwurf heute Morgen lautet: Kirch, sei der Moralapostel. Oder wie man in der Oberlausitz meiner Heimat sagen würde, Kirche, sicher Moralapostel. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Dass Leute, auch wie Robert oder wie er hieß, gerade dass Leute, wenn sie das Thema Kirche hören, sofort an Spielverderber, Spaßverderber, Moralapostel und sowas denken. Ich habe den Eindruck, es ist fast ein bisschen so wie bei der Polizei. Also wenn ich ein Polizeiauto sehe, dann denke ich immer sofort, oh shit, was habe ich falsch gemacht? Bin ich zu schnell gefahren? Habe ich die Fahrzeugpapiere vergessen? Habe ich mich nicht angeschnallt? Habe ich vergessen beim Abbiegen zu blinken oder was weiß ich? Bloß bei der Polizei ist das normal. Die Polizei ist dafür da, zu kontrollieren und zu gewährleisten, dass die Gesetze auch schön eingehalten werden. Und bei der Kirche, da scheint das manchmal so ähnlich zu sein. Die passt auch auf. Und zwar darauf, dass die Moralgesetze eingehalten werden. Eigentlich solltest du nicht so schlecht über deinen Nächsten reden, hinter seinem Rücken. Eigentlich solltest du nicht so freizügig rumrennen. Eigentlich solltest du dich nicht betrinken. Und eigentlich solltest du dich auch nicht scheiden lassen. Ich meine, bei der Polizei kann ich es irgendwie verstehen. Aber bei der Kirche, muss das wirklich sein? Zurück zum Begriff Moralapostel. Ein Moralapostel ist ja, wenn man es jetzt mal ganz wörtlich nimmt, zunächst erstmal nichts anderes als ein Apostel der Moral. Das bedeutet, er ist ein Botschafter von Wertmaßstäben. Und was die ganze Sache so kompliziert macht, liegt in diesem kleinen Wörtchen Moral begründet. In der Praxis ist die Moral nämlich äußerst flexibel und irgendwie kaum greifbar. Ein Beispiel. Ihr erinnert euch sicherlich an das Spiel Deutschland gegen England. An diese Szene hier. Ganz ehrlich gesagt, das war sau unfair für England. Aber die haben Tor geschossen, die haben es nicht bekommen. Ich kann damit leben, mich hat es irgendwie gefreut. Der Vorteil war für uns, also wo ist das Problem, oder? Im umgedrehten Fall, wie damals bei der Weltmeisterschaft 66, als es genau umgekehrt war, da hätte ich mich mit Sicherheit nicht gefreut, sondern da hätte ich nach Gerechtigkeit verlangt oder was weiß ich, aber das hätte mir auf keinen Fall gefallen. Anderes Beispiel. Kleine Notlügen. Ich freue mich zwar, wenn ich mit meiner Notlüge irgendwie gerade noch mal so meine Haut retten konnte, aber wenn ich mir vorstelle, dass mich einer anlügt, da bin ich davon überhaupt nicht begeistert. Also Lügen, das würde mir bestimmt nicht gefallen. Anderes Beispiel. Wer hier im Saal findet es gut, wenn eine Bank ausgeraubt wird? Keiner, okay. Dachte ich mir schon. Diebstahl ist schließlich schlecht, so genau, ist ganz klar. Und wer hier im Saal besitzt Musik oder Filme, die er nicht ganz legal erworben hat? Auch fast keiner, aber schon ein paar mehr, okay. Viertes und letztes Beispiel. Wenn bei eBay zum Beispiel ein Verkäufer etwas verkauft, was er eigentlich gar nicht hat und sozusagen den Käufer um sein Geld prellt, dann ist das natürlich unmoralisch. Das finden wir schlecht, ist ganz klar. Wenn aber die GEZ uns einen Brief schreibt und von uns gern Gebühren möchte, dann haben wir überhaupt kein schlechtes Gewissen, den Brief entweder nicht zu beantworten oder zu sagen, ich habe kein rundfunkgebührenpflichtiges Gerät, obwohl Fernseher und Laptop oder Radio oder was weiß ich im Wohnzimmer stehen. Also in der Praxis ist es offensichtlich so, dass Moral äußerst flexibel und kaum greifbar ist. Ein und dieselbe Moral ist uns mal wichtig und mal egal. Oh, das war gut, das hat sich gereimt, das war gar nicht so geplant. Also ein und dieselbe Moral ist uns mal wichtig und ein anderes Mal völlig egal. Wir sind überhaupt nicht konsequent in dem, was wir tun, sondern wir passen unsere Moral je nach Belieben der Situation an. Was übrigens auch sehr interessant ist, sind die unterschiedlichen Auswüchse der menschlichen Moralvorstellung. Also in manchen Teilen der Erde ist es völlig undenkbar, dass eine Frau ihren Knöchel in der Öffentlichkeit zeigt. Oder in Indien ist FKK völlig untersagt. Oder in Schottland ist man so lange schuldig vor dem Gericht, bis die Unschuld bewiesen ist. Oder in China ist es keine Strafe, jemanden ertrinken zu lassen, weil, Achtung, man darf natürlich nicht in sein Schicksal eingreifen. Das wäre fatal. Und ein Beispiel, was ich sehr interessant finde, in Uruguay, da gibt es ein Gesetz, das dem betrogenen und hintergangenen Mann die Möglichkeit gibt oder sogar das Recht gibt, A, seiner Frau die Nase abzuschneiden und den Liebhaber zu kastrieren, B, seine Frau und ihren Liebhaber umzubringen oder C, falls er sich nicht entscheiden kann, erst A und dann B durchzuführen. Bei uns ist das alles irgendwie ein Stück anders. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, wer hat denn jetzt recht? Der eine sagt, dies und das ist völlig unmoralisch, das geht gar nicht. Und der andere sagt, hey, dies und das, gar kein Problem, total unproblematisch, kann ich gut ertragen. Ich frage mich wirklich, wer hat jetzt die richtige Moral? Ich treibe das Ganze mal auf die Spitze. Was ist eigentlich so verkehrt daran, wenn irgendein mächtiger Industrieller Frauen und Kinder ausbeutet, indem er sie für irgendwelche Hungerlöhne anstellt? Eigentlich wäre das doch sogar im Sinne der Evolution, oder? Survival of the fittest. Ich meine, klar, mag sein, dass es hier und da Menschen gibt, die das verwerflich finden. Aber es gibt eben auch hier und da Menschen, die finden das völlig okay. Haben gar kein Problem damit. Wer kennt jetzt wirklich die Moral? Natürlich, die gegen Ausbeutung sind und so. Ja, aber warum? Warum ausgerechnet die? Warum nicht die anderen? Also meine Frage ist, wer bestimmt, was Moral ist? Die Menschen? Also ehrlich gesagt glaube ich das gar nicht, auf keinen Fall. Da kommen ja so unterschiedliche Sachen bei raus, wie ich vorhin gerade auch schon ein paar Beispiele genannt habe. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer dann? Der Staat vielleicht? Also da fallen irgendwie Stichwörter ein wie Vertreibung, Völkermord, Krieg. Also das scheint auch nicht ganz das Gelbe vom Ei zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass eine verbindliche Moral, die nicht ständigen Schwankungen unterliegt, nur von Gott kommen kann. Also eine Moral, die verbindlich ist und keinen Schwankungen unterliegt, kann nur von Gott kommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er der Einzige ist, der sich nicht verändert. So steht es im Neuen Testament im Jakobusbrief. Unter diesen Umständen, wenn Moral von Gott kommt, dann muss man zugeben, dass die Kirche zumindest eine Sonderrolle in Sachen Moral hat. Irgendwie jedenfalls. Weil die Kirche als, ja, ich sag mal, eine Gemeinschaft von den Leuten, die an den glauben, der Moral definiert, sollte zumindest irgendwas zu diesem Thema zu sagen haben. Und damit sind wir übrigens wieder bei der Frage von vorhin. Ist die Kirche so eine Art Moralpolizei? Also ich sag mal so, sie hat eigentlich ein prinzipiell gutes Anliegen. Die Kirche hat das Anliegen, Gottes Moralvorstellung irgendwie bekannt zu machen und auch gegen Kritiker zu behaupten. Und, ja, okay, dann bleibt es halt irgendwie auch nicht aus, dass hier und da mal jemand auf den Schlips getreten wird, weil man kann es eh nie allen recht machen, oder? Das Problem besteht, glaube ich, eher darin, dass aus diesem Bekennen der Moral ein "Ich sage dir, was du falsch gemacht hast" geworden ist. Also da hat sich irgendwie im Laufe der Zeit was geändert. Die Leute bekennen nicht einfach, sondern es ist irgendwie eine andere Mentalität entstanden. Kaum spricht man irgendwie über den Glauben, geht es irgendwie ganz schnell um Gebote, um Verbote, um Schuld, was man wieder angestellt hat oder was man besser nicht hätte anstellen sollen. Und das ist irgendwie was ganz Seltsames. Also es gibt sogar Leute, die erfinden um die eigentlichen Gebote noch Gebote drumherum, um bloß nicht die eigentlichen Gebote zu übertreten. Ziel ist es dabei natürlich immer, dem, ja, ich sag mal, christlichen Erwartungsbild, dem Ideal irgendwie nahe zu kommen. Ich würde sogar sagen, dass die Kirche, ja, natürlich trifft es nicht auf alle zu, aber ich sag's jetzt einfach mal, die Kirche scheint dieses Verhalten im Laufe der Jahrhunderte so perfektioniert zu haben, dass man heute den Eindruck hat, diese spießbürgerliche Moral ist der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens. Also wenn Leute über Glauben nachdenken, sind sie sofort bei dieser Verknüpfung Moralapostel, Moral, Spießbürgerlichkeit. Also das ist ganz irgendwie ganz eng beieinander. Es ist dieselbe Schublade. Das ist sogar so präsent, dass ich absolut verstehen kann, warum ganz normale Leute die Kirche für Moralapostel halten. Ich kann es übrigens auch deshalb verstehen, weil ich diesen christlichen Erwartungsdruck selbst schon oft zu spüren bekommen habe. Also ich denke dabei vor allem an ja so Pauschalabfertigungen, die in der Regel völlig ohne Begründung kommen. Kennt ihr solche Pauschalabfertigungen? Also wenn man junger Mensch ist, hören die sich oft so an. Als Christ raucht man nicht. Als Christ geht man auch nicht auf Partys und schon gar nicht auf irgendwelche Partys, wo vielleicht gesoffen wird oder was weiß ich nicht noch alles, ja. Und als Christ wartet man mit dem Sex bis zur Ehe. So, da steht man da als junger Mensch und denkt sich, ja, eigentlich will ich aber rauchen. Und eigentlich will ich auf Partys gehen und eigentlich habe ich auch mal Bock, mich zu besaufen. Und das mit dem Sex, hallo, ich funktioniere schon seit ich so und so alt bin und dann soll ich mit dem Sex bis zur Ehe warten? Also das leuchtet ja schon mal gar nicht ein in solchen Situationen. Für ältere Menschen heißt es dann eher so, ja, das heißt ältere, aber ich sag mal, die nicht mehr ganz so jung sind, heißt dann, ja, als Christ frisiert man nicht seine Steuererklärung und als Christ und so weiter. Also ich glaube, ihr kennt selber auch ein paar dieser Phrasen. Ich sag's ganz ehrlich, es gab Zeiten, da habe ich es ohne Mist, da habe ich es verflucht, Christ zu sein. Ich habe gedacht, nichts darf man. Ich habe gedacht, weiß nicht, schön, dass ich dich kenne, Gott, alter Spielverderber. Also es war wirklich, ich konnte dem nichts mehr richtig abgewinnen. Ich habe zwar irgendwie trotzdem an Gott geglaubt, aber dieser Frömmigkeitsstil, der hing mir richtig zum Hals raus. Okay, ich will heute Morgen ja nicht mit der Kirche abrechnen. Das sind ja schließlich auch nur Menschen und Menschen machen Fehler. Nein, im Ernst, natürlich ist nicht jeder so schlimm. Und es gibt auch Leute, die leben ihren Glauben absolut vorbildlich. Die haben, ja, die machen das irgendwie auf eine Art und Weise, wo man merkt, cool, da ist mehr dahinter. Aber was ich jetzt gerade interessanter finde, ist zu wissen, wie Gott sich Glauben eigentlich vorgestellt hat. Und dazu lese ich etwas aus der Bibel. Ich lese aus dem Evangelium nach Markus. Kapitel 12. Nun trat einer der Schriftgelehrten zu Jesus und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst. Das ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Also was stand da? Du sollst moralisch gut handeln, denn das ist mehr wert als... Nein, das stand da natürlich nicht. Da stand, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst. Das ist viel mehr wert als Brandopfer und alle übrigen Opfer. Das moralische Benehmen ist nicht der Kern des christlichen Glaubens. Es geht Gott nicht um die Erfüllung irgendwelcher Gesetzmäßigkeiten, wie in diesem Fall hier das Opfern von irgendwelchen Tieren im Alten Testament. Es geht Gott um was ganz anderes. Es geht Gott um eine Beziehung zu den Menschen. Dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig. Wenn du den ganzen Morgen gepennt hast, sei es drum, dann merk dir wenigstens diesen einen Satz. Gott will eine persönliche Beziehung zu dir. Klingt ein bisschen abgehoben. Zumindestens, ja, weil Gott einfach, Gott ist auch nicht so greifbar. Aber trotzdem will ich sagen, was ich damit meine. Auf der einen Seite bist du. Du bist, ja, netter Kerl, nettes Mädel, weiß ich jetzt nicht. Bist auch jetzt nicht so die auffälligste, hast jetzt nicht so viel zu Schulden kommen lassen vielleicht. Und wenn du dich vergleichst mit manch anderen bösen Menschen, siehst du eigentlich ganz gut daneben aus. Und trotzdem hast du auch irgendwie Schuld. Also ich will ja jetzt nicht selber den Moralapostel raushängen lassen, tut mir leid. Aber du hast auch ein bisschen Dreck am Stecken. Wie viel ist egal. Du hast vielleicht schon mal Leute gehasst oder hast schon mal Leute übers Ohr gehauen oder, keine Ahnung, hast schon mal jemanden angelogen. Auf irgendeine Art hast du dich jedenfalls schuldig gemacht. So, jetzt sieht das ja eigentlich halb so wild aus. Das Problem ist aber... Wenn du dich mal nicht mit den bösen, bösen Menschen vergleichst, die du auch noch kennst, sondern auf der anderen Seite ist nämlich Gott. Und Gott, dein Schöpfer, der dich gemacht hat, der ist anders. Der hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Er, ja, man könnte sagen, er ist fehlerlos und ist sozusagen sauber. Ich habe das jetzt mal hier mit weiß dargestellt. Weiße Weste kennt man aus dem Sprachgebrauch. Also ich denke, damit kann man was anfangen. Die Frage ist jetzt, wie soll das zusammenpassen? Wenn ihr euch vorstellt, dreckiges, naja, stellen wir uns ein bisschen dreckiger vor, dreckiges Blatt, sauberes Blatt. Wenn man so machen würde, wären hinterher beide Blätter schmutzig. Das ist wie wenn eine saubere Hand eine schmutzige Hand schüttelt. Ja, man kommt irgendwie gerade mit gewaschenen Händen von Toilette, begrüßt jemanden und der ist völlig verschwitzt. Dann kann man sich gerade nochmal die Hände waschen gehen. Also das geht nicht. Damit du jetzt trotzdem wieder mit Gott in diese Beziehung, in diese Nähe kommen kannst, musst du also sauber werden. Und das geschieht, indem jemand stellvertretend für den Dreck, den du dir irgendwie angesammelt hast, seinen Kopf hinhält. So, und das löscht sozusagen deine Schuld aus. Tada, so sieht das dann aus. Und dann bist du plötzlich auch wieder sauber, bist du wieder weiß. Ja, und dein Glück ist, dass es jemanden gibt, der seinen Kopf für dich hingehalten hat. Jesus, wenn du dich jetzt darauf vor Gott berufst, dann ist zwischen dir und ihm wieder alles in Ordnung. Und dann können Weiß und Weiß ohne Probleme wieder zusammenkommen. Und übrigens, und das finde ich richtig cool, Gott ist kein Moralapostel. Ich möchte dazu eine Stelle aus dem Brief von Paulus vorlesen. Zur Freiheit hat Jesus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Also Gott hat kein Interesse daran, uns irgendwie ja, zu versklaven oder was weiß ich, sondern Gott will, dass wir ja aus freien Stücken nach ihm fragen. Er will uns nicht kontrollieren und er lauert auch nicht darauf, ob wir wieder irgendwo etwas falsch gemacht haben. Er will auch nicht, dass wir das irgendwie gegenseitig machen. Das ist gar nicht Sinn und Zweck. Darum geht's bei dem ganzen Thema gar nicht. Im Gegenteil, Gott will das Beste für uns. Und da kommt nochmal die Moral ins Spiel. Ich hatte am Anfang gesagt, dass eine verbindliche, zuverlässige Moral nur von Gott kommen kann. Und genau diese Moral steckt in der Bibel. So, man muss sich das ein bisschen wie im Straßenverkehr vorstellen. Gottes Anordnungen sind sozusagen die Leitplanken, die diese Grenzen vorgeben. Oder die Warnschilder, die irgendwo aufgestellt sind. Jetzt ist das natürlich so mit den Warnschildern. Ich bin ja auch nicht blöd, die schränken natürlich irgendwo ein. Ja? Also, wenn ich mich nicht einschränken lasse, das geht einfach nicht lang gut. Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Auto irgendwie über Land, 80, 90, vielleicht relativ gemütlich, oder seid mit einer strammen 100 unterwegs, keine Ahnung. Und dann kündigen sich so langsam Serpentinen an. Bei uns im Westerwald, wo ich im Augenblick wohne, da gibt's das ziemlich oft, dass dann einfach irgendwelche Serpentinen da sind, da kommt dann 70, nimmt man manchmal nicht so ernst, 50, 30, und da kommt man mit 100 an und denkt, 30, was ist denn los? Und wenn man das nicht ernst nimmt, dann kommt man ganz schön ins Rudern, dann merkt man, das ist tatsächlich ernst gemeint. Das schränkt mich zwar ein, ich komme hier gerade zügig an, aber es ist gut, ja? Und Gottes Maßstäbe machen im Prinzip genau das Gleiche. Sie scheinen uns manchmal einzuengen, aber sie sind gut. Und wenn wir sie nicht beachten, dann wird es uns, um bei dem Bild zu bleiben, so gehen, wie wenn wir zu schnell in diese Kurve fahren. Wir werden einfach aus der Kurve rausfliegen. Und aus diesem Grund müssen wir, muss die Moral der Bibel ihren festen Platz in unserem Leben haben. Okay, mein Fazit. Der Vorwurf heute Morgen lautete, Kirche, solche Moralapostel. Und ich muss zugeben, ja, Kirche ist durchaus manchmal Moralapostel und ja, es nervt wirklich. Aber mindestens genauso wahr ist es, dass es im Glauben um mehr geht. Moral gibt lediglich so den Rahmen vor, der eigentliche Gegenstand des Glaubens. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht die große Überraschung des Morgens, aber der eigentliche Gegenstand ist Gott. Und deswegen ist die wirkliche Frage nicht, ob irgendwer irgendein Moralapostel ist, sondern die eigentlich entscheidende Frage ist, ob deine Beziehung zu Gott wirklich so eine vertraute, persönliche und freiheitliche Beziehung ist, wie Gott sich das wünscht. Ich würde es mir wünschen, ich würde es dir wünschen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.